NDR Kultur. Das Gespräch.
Mit Alexandra Friedrich. Und Edith Löhle. Sie war lange dem Lifestyle-Journalismus verpflichtet. Als Chefredakteurin für die Deutsche Nylon und das Blond-Magazin ist sie zwischen Berlin und Hamburg gependelt. Inzwischen lebt sie ausschließlich in Berlin, tanzt aber dafür als freie Journalistin und Autorin auf umso mehr Hochzeiten. Ein paar Highlights. Edith Löhle hat die Oma-Plattform heynana.de für generationsübergreifenden Dialog gegründet. Sie hat 2021 einen feministischen Essay, die Rechtschaffenden, als Hörspiel veröffentlicht. 2022 war sie für die ZDF-Dokumentation Programmierte Ungerechtigkeit für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Und jetzt eröffnet Edith Löhle in ihrem ersten Roman eine feministische Sichtweise auf die Bibel. Bible Badass heißt dieses bemerkenswerte Buch und dazu habe ich ein paar Fragen. Hallo Frau Löhle.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Bible Badass, wie gesagt, der Titel des Buchs. Bible, die Bibel, klar, aber Badass, was verstehen Sie darunter? Mögen Sie das erzählen?
Sehr gerne. Da kann ich nämlich dann auch gleich Missverständnisse aus dem Weg räumen, weil viele kennen vielleicht dieses Adjektiv Badass nicht. Ich übersetze es mit cool, lässig. Man kann auch knallhart sagen, tough. Es gibt jetzt nicht so das eine Pendant im Deutschen dazu, aber für mich ist es ein sehr positives Adjektiv, weil es mit Stärke zusammenhängt. Und es wird im Buch auch aufgelöst, warum der Titel des Buches Bible Badass heißt. Es gibt einen WhatsApp-Gruppenchat mit biblischen Frauenfiguren und irgendwann beschließen die im Chat zusammen, sich Bible Badasses zu nennen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Gruppenmitglieder, die erstmal irritiert sind. Also Mutter Maria schreibt auch erstmal, was soll ein biblischer böser Hintern sein? Und das klärt sich dann auf.
Und damit sind wir im Grunde schon mittendrin im Thema. Sie erzählen aus der Perspektive einer jungen Journalistin in Berlin, die per WhatsApp heimgesucht wird, könnte man sagen, von biblischen Frauen, beziehungsweise von den Frauen, die in der Bibel ausgelassen wurden. Und um die geht's Ihnen ja eigentlich im Kern. Sie wollten ein Buch schreiben über die vergessenen und verunglimpften Frauen der Bibelgeschichte. Warum von allen Diskriminierungsopfern, wenn wir sie so nennen wollen, haben Sie sich ausgerechnet die ausgesucht?
Ich stehe auf Herausforderungen und dachte, die Kirche und in dem Fall im Buch geht es hauptsächlich um die katholische Kirche, weil die Hauptfigur Clara katholisch sozialisiert wurde. Ich übrigens auch. Da merkt man schon die Parallelen. Ja, die ist einfach total entsetzt darüber, dass so wichtige Figuren wie Maria Magdalena, ist wahrscheinlich die berühmteste, dass sie einfach so lang als Prostituierte, als Hure abgestempelt wurde. Das habe ich noch in der Schule gelernt. Und die hat da gar keinen Bezug mehr dazu. Und so ging es mir auch. Und ich fand aber auch gerade so während der Pandemie, als ich zu den privilegierten Menschen gehörte, sich so Sinnfragen stellen zu können. Wer bin ich? An was will ich glauben? Für wen möchte ich arbeiten? Im Zuge dessen habe ich gedacht, ach komm, ich gucke mir das jetzt nochmal ganz genau an und recherchiere mal, was gibt's denn da? Weil ich weiß anscheinend zu wenig. Ich habe totale Vorurteile. Ich bin ausgestiegen habe mich abgemeldet von der katholischen Kirche mit meinem ersten Gehaltszettel. So geht's ja sehr vielen jungen Menschen, wenn sie dann eigenständig sind und für eine Kirche bezahlen sollen, die mit ihrem Zeitgeist nicht mehr zusammenpasst. Und ja, da ist eine ganz schöne Kluft entstanden zwischen Rituale in der Kirche, die ich als Kind auch als schön empfunden habe, wie das Singen, das Zusammenkommen und dann Kluft zum Erwachsenenleben, Fragen stellen und nachdenken, recherchieren und einfach ein Ungleichgewicht zu spüren. Ja, für mich war es irgendwie naheliegend, weil ich in meiner Arbeit aus dem Lifestyle raus immer feministischer und politischer geworden bin und plötzlich für ganz andere Medien gearbeitet habe und ja, mit dem Erwachsenwerden und mit meinem jetzigen Ich passt es ganz gut zusammen, mir einfach dieses große Feld der Kirche auch vorzunehmen und vielleicht für mich dann auch und für andere Identifikationsfiguren zu schaffen, die nicht wütend betrachtet werden. Also ich möchte nicht wütend da drauf gucken, sondern möchte auch was finden, wo ich wieder einen Anknüpfungspunkt habe.
Die ignorierten, die ikonisierten, die fehlenden und falsch dargestellten Frauen der Bibelgeschichte. Es wäre ja auch ein tolles Thema für ein Sachbuch gewesen. Sie wollten aber einen Roman schreiben. Warum?
Mir war total wichtig, ein popkulturelles Buch zu schreiben, weil ich bin keine Theologin, keine Historikerin und fände es irgendwie auch vermessen, ein Sachbuch über so ein großes Thema zu schreiben, das auch sehr, sehr viele Gefühle hervorruft und auch Gefühle verletzen kann. Also Religion ist ja auf jeden Fall eins der Pulverfass-Themen überhaupt, Feminismus auch. Also ich wage mich da natürlich schon auch auf ein ja nicht ganz so einfaches Eis und dementsprechend war mir das wichtig, nicht zu sagen, ich weiß das jetzt alles und bringe ein Sachbuch raus. Und zum anderen aber auch, weil es mir entspricht, weil es modern ist, weil ich auch glaube, dass man mehr Leute erreichen kann. Und das zeigt sich auch nach kurzer Zeit jetzt schon. Die Zielgruppe ist viel größer, als ich das eigentlich gedacht hätte. Ich dachte, das lesen hauptsächlich junge Menschen, sagen wir mal hauptsächlich Frauen, weiblich gelesene Figuren, Menschen, die sich vielleicht auch in einer feministischen Blase befinden. Und jetzt kriege ich die schönsten Nachrichten von auch älteren Frauen. Die schönste Nachricht war von einer 74-Jährigen und aber auch von Jüngeren, auch von Männern. Und also durch die Bank weg merke ich, ja, das Thema Glaube beschäftigt uns alle auf unterschiedliche Wege. Entweder entscheidet man sich dafür oder dagegen. Aber es macht was mit uns. Es ist oftmals auch nostalgisch behaftet, so wie bei mir auch. Kirchengänge mit der Oma zum Beispiel. Das ist irgendwie alte Welt und ich fand es deswegen so wichtig, das in die neue Welt zu holen. Es gibt Sachbuchliteratur en masse. Es gibt ja eine feministische Theologie, die vor allem in den 70er Jahren riesengroß war. Es gibt ganz tolle Vorreiterinnen, die viel mehr Wissen haben als ich. Es gibt auch ganz viele esoterische Bücher. Was es aber nicht gibt oder ich nicht gefunden habe, ist dieser popkulturelle Zugang, der auch Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Religion, Sie haben es ja gerade zu Recht gesagt, ist ein Pulverfass-Thema. Sie wollten daher, sagen Sie, lieber einen Roman als ein Sachbuch schreiben. Demnach war ja Provokation kein Motor für Sie. Die Art und Weise, wie Sie erzählen, also ein recht flapsiger Tonfall, dazu der Titel Bible Badass und auf dem Cover eine Gebärmutter am Rosenkranz, das hat ja doch alles eine sehr provokative, provokante Note, würde ich sagen. Also selbst wenn Sie nicht provozieren wollten, ist es vielleicht trotzdem passiert? Gab es auch ablehnende Reaktionen?
Also man müsste das meinen, aber bis jetzt erreicht mich Liebe und Verständnis und Offenheit, sogar seitens der Kirche. Also ich habe jetzt von verschiedenen Diözesen Nachrichten bekommen, dass sie es lesen wollen, dass sie es interessant finden. Von evangelischen Pfarrerinnen habe ich Nachrichten bekommen, ob ich nicht mal in der Kirche lesen möchte. Also bis jetzt erreicht das Buch Menschen, die verstehen, dass es nicht um die Provokation geht, sondern sogar um ein Handreichen, also sogar um eine Vertöchterung. Natürlich viele oder manche können vielleicht die Sprache nicht ganz so nachvollziehen oder gerade von älteren Leuten habe ich gehört, sie tun sich am Anfang ein bisschen schwer, weil natürlich sehr viel Dynamik im Buch ist. Es sind viele Anglizismen im Buch. Und ja, deswegen dachte ich auch, es ist wirklich eine jüngere Zielgruppe. Aber ja, im Laufe des Buches kommen viele in so einen Flow rein und so ein friedliches Gefühl und wollen es dann auch durchlesen. Und ja, ich bleibe jetzt einfach weiterhin positiv, dass das Buch liebevoll angenommen wird und dass es verstanden wird, dass es mir nicht darum geht, Leute vor den Kopf zu stoßen. Und ich kann das verstehen, dass für manche dieses die Cover provokativ ist, aber es kommt natürlich immer drauf an, in welcher Blase man sich so befindet. Und für mich persönlich ist das überhaupt nicht provokativ. Also so habe ich es auch gar nicht gedacht. Badass ist ein Wort, das ich benutze. Ein Rosenkranz mit einem Uterus dran. Die Kette habe ich mir jetzt auch gemacht und laufe da jeden Tag damit rum. Das ist natürlich immer eine Perspektivfrage.
Mhm. Sie haben ja sehr lange recherchiert für das Buch. Vielleicht mögen Sie uns auf diese Recherchereise nochmal mitnehmen. Vielleicht, was so den ersten Anstoß gegeben hat und was dann für Sie so besonders erhellende Momente waren.
Also tatsächlich ist die Figur der Anina im Buch, die Pfarrerin, die sozusagen so eine Art Mentorin für die Hauptfigur wird, die ist eine reale Figur. Frau Anina Linier ist eine evangelische Pfarrerin und gleichzeitig Dozentin der feministischen Theologie. Und ich habe als Journalistin ein Interview mit ihr geführt, genauso wie das die Clara in dem Buch macht. Und diese ja, queer-feministische Frau hat mich total beeindruckt und ich konnte einfach ich sein und meine Gedanken und meine Kritik äußern. Und die hat das sehr wohlwollend angenommen, hat gesagt, das verstehe ich und so denken ganz, ganz viele. Aber lass uns doch mal zusammen überlegen, gibt es nicht auch Frauenfiguren, von denen wir was lernen können in der Bibel? Und dann haben wir zusammen eben überlegt und mir ist klar geworden, dass ich einfach so wenig weiß und dass ich echt viele Vorurteile habe, aber dass mein Wissen sich eigentlich auf fast drei Frauen, also vielleicht noch ein bisschen mehr, aber hauptsächlich, klar, Maria kennt man, Eva kennt man und Maria Magdalena kennt man und dann vielleicht noch zwei, drei, vier Namen mehr, aber dann hört es auch schon wieder auf. Und so geht es einfach ganz vielen. Und die hat da schon so ein bisschen so einen Stein ins Rollen gebracht. Also sie war jetzt nicht immer involviert während der Recherche, aber sie ist eine Freundin geworden und sie hat auf jeden Fall sich sehr gefreut, als ich gesagt habe, ich würde dich gerne ins Buch einbauen. Wie findest du das? Da war sie sehr gerührt und sie hat dann das Buch vor Druck natürlich gelesen. Also zum einen natürlich für ihre Freigabe, ob sie sich wohlfühlt damit, zum anderen aber auch einfach als Faktencheck sozusagen, als Fundament, als theologisches Fundament, das ich nicht habe. Ich habe mich einfach total drauf eingelassen und deswegen gibt es sehr viele Säulen der Recherche. Es gibt einmal natürlich ganz klassisch, was gibt es für religiöse Texte, was gibt es für Übersetzungen. Ich habe ganz, ganz viel in den Apokryphen gelesen und in vor allem den Übersetzungen der Apokryphen und Rückübersetzungen und Fehler durch Übersetzungen. Mhm. Also es gibt ja zum Glück sehr viel Material durch, wie vorhin erwähnt, eine feministische Theologie und Forschung von so vielen Menschen, die da Gutes getan haben oder rausbringen wollten, aber oft halt auch belächelt wurden in ihrer Arbeit. Aber auch, und jetzt kommen wir zur nächsten Säule, ich fand es halt auch total spannend, mir andere Gedanken dazu reinzuziehen, sprich auch in esoterischen Foren unterwegs zu sein. Auch diese Leute werden belächelt und teilweise hier und da waren da Sachen, wo ich gedacht habe, ah, das fühlt sich für mich irgendwie stimmig an. Ach, das packe ich rein. Dann auch noch eine wichtige Säule war wirklich auch zu reisen. Vor allem Südfrankreich spielt eine große Rolle, weil in Südfrankreich die mittelalterliche Legende um Maria Magdalena heute noch ganz anders gelebt und zelebriert wird. Also es spiegelt sich in Gebäck wieder, in den Madeleines, es spiegelt sich in Feiern und Festen wieder, es spiegelt sich in Kapellen und Pilgerorten wieder. Und ja, ich war da unter anderem in der Grotte, in der sie nach der Kreuzigung gelebt haben soll. Also sie soll in Südfrankreich, in der Nähe von Marseille, angekommen sein in einem Ruderboot ohne Ruder. Und sich dann niedergelassen haben in einem Felsen, das heißt Grotte von Saint-Baume. Und das war schon toll, da auch zu sein. Und da sind dann einfach auch ganz viele Sachen entstanden. Und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die mir wieder ein kleines Puzzleteil gegeben haben. Und deswegen musste das ein Roman sein, weil ich mir dadurch die Freiheit geben konnte, all das reinzunehmen und meine Gefühle zusätzlich auch noch reinzupacken.
Sie haben ja gerade schon Maria genannt, Maria Magdalena, Eva, die ja schon eher zu den prominenten Frauen der Bibelgeschichte gehören. Sie haben ja aber auch im Zuge der Recherche Figuren entdeckt, die vielen wahrscheinlich eher nicht geläufig sind. Wen würden Sie denn da besonders hervorheben wollen?
Also es gibt da mehrere Figuren, aber ich würde jetzt mal die Edith Loth rauspicken, weil ich kannte die Geschichte so halb um Sodom und Gomorra, also habe das mal gehört und witzigerweise in meinem Sprachgebrauch habe ich das auch genutzt, also dieses Sodom und Gomorra, hier geht es ja zu wie in Sodom und Gomorra, aber so richtig den Kontext hatte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und im Zuge der Recherche ist mir halt aufgefallen, dass halt die Rede von der Frau von Loth war. Und dieses Frau von, da gehen bei mir natürlich schon wieder die Alarmglocken hoch, weil es eben bedeutet, dass die Frau in Bezug zum Mann steht und noch nicht mal den Raum für den Namen bekommen hat. Auch das ist natürlich was, was uns heute auch in verschiedenen Bereichen immer noch begegnet. Und dementsprechend habe ich da ein bisschen tiefer recherchiert. Und siehe da, diese Frau hieß wohl Edith, so wie ich auch. Hat auf jeden Fall mein Interesse absolut geweckt. Fand es aber auch interessant, das natürlich dann für mich auch nochmal neu zu belegen, dieses Bild. Weil der Geschichte nach fliehen sie, also ihre Familie, sie dreht sich um, also sie blickt nochmal auf ihre Heimatstadt. Und dann wird sie zur Salzsäule, also sie erstarrt zur Salzsäule so rum. Und da mich da mal reinzudenken, was das denn bedeuten kann und das in den Kontext von Flucht zu setzen, das hat für mich plötzlich eine ganz neue Welt aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, natürlich, im Moment auch, jeden Tag sind so viele Menschen weltweit auf der Flucht. Und wenn man zurückguckt auf sein Leben, das brach liegt, das auf Menschen, die man zurücklässt, dass dann Salz über die Wange rinnt, dass man weint, dass man erstarrt, in einer Schockstarre ist. Ich konnte das plötzlich ganz anders greifen für mich. Und das fand ich wahnsinnig heilsam und wichtig, um auch weiterhin Empathie zu schüren, weil das ist was, was auch eine Hauptmotivation mit dem Buch ist für mich, am Ende Empathie zu schüren. Und deswegen finde ich die Edith Loth ein ganz tolles Beispiel dafür.
Ja, Sie haben es ja jetzt am Beispiel von Edith schon angedeutet. Was meinen Sie, was sagen uns diese Frauenschicksale, die Sie da erfahren haben heute? Wie können Sie uns inspirieren oder wie inspirieren Sie sie?
Als allererstes würde ich sagen, diese Vielseitigkeit. Also es sind so unterschiedliche Frauen, deswegen kann ich so nicht die eine Aussage treffen, sondern eigentlich eher sagen, die sollen inspirieren, sein eigenes Ding zu machen und in seine persönliche Kraft zu kommen und in der Verbindung, in der Schwesternschaft, in der Ehrlichkeit, in der Transparenz auf jeden Fall Kraft rausziehen, um dann, und jetzt wird es ganz pathetisch, die eigene Göttlichkeit zu erkennen.
Okay, die eigene Göttlichkeit, was können wir uns darunter vorstellen?
Ja, also mein Problem und auch das Problem der Hauptfigur im Buch ist ja diese männlich besetzte Dreifaltigkeit. Also sie kann auch mit diesem Gottesbild, das bei uns ja oft immer noch so männlich konnotiert ist, nichts anfangen. Und mir ging es auch so, dass ich halt irgendwann ausgestiegen bin, weil ich keine Identifikation hatte für mich und meinen weiblich gelesenen Körper irgendwann und gedacht habe, was soll ich denn hier denn diesen blutigen Mann am Kreuz anbeten, das fühle ich überhaupt nicht. Dann gibt es dann noch den Vater und dann noch Spiritus Sanctus, klingt auch so männlich, der Heilige Geist. Und da war so ein richtig so, ne, also da sehe ich mich nicht. Und durch diese Recherchen und durch diese Art und Weise, wie diese Frauen in WhatsApp ihre Geschichten erzählen und ihre Vielseitigkeit aufzeigen, merkt man relativ schnell, dass das einfach ein menschengemachtes Narrativ ist mit dieser männlichen Dreifaltigkeit und dass das in den Ursprungstexten nicht so zu finden ist, dass da alle sich mitdenken können, sich alle sehen können. Und das fand ich total heilsam, ehrlich gesagt, oder befriedend.
Sie haben ja gerade den blutigen Mann am Kreuz oder so ähnlich, haben Sie es formuliert, erwähnt. Wir sprechen hier zusammen wenige Tage vor Ostern. Die Sendung wird ausgestrahlt am Ostersonntag bei NDR Kultur, also der höchste Feiertag der katholischen Kirche. Sie haben es ja schon erwähnt, Sie sind katholisch sozialisiert, auch wenn Sie ausgetreten sind mit dem ersten Gehaltszettel. Was bedeutet der katholische Glauben? Was bedeutet Ostern zum Beispiel für Sie noch?
Also jetzt bedeutet Ostern für mich noch was anderes als vor 3 Jahren. Weil ich jetzt einfach ein anderes Wissen habe. Und da ist jetzt wieder Maria Magdalena das Stichwort, denn sie ist die wichtigste Osterzeugin. Und für diese Wichtigkeit in der Geschichte der Bibel ist sie einfach viel zu unsichtbar, nach wie vor. Also sie wurde ja 2016 vom Papst als Apostelin der Apostel gekürt, benannt. Das weiß aber kaum jemand. Also das wird ja nicht groß besprochen. Die hat jetzt hier keine Statuen oder sonst was bekommen. Das Argument der katholischen Kirche ist ja nach wie vor eben, dass Frauen nicht zur Ordination zugelassen werden, weil die Apostel, die Jünger von Jesus eben Männer waren. Und gleichzeitig haben sie aber die Apostelin der Apostel benannt und das passt ja einfach nicht zusammen. Ja, mit diesem Wissen feiere ich jetzt Ostern anders. Also ich gehe auch nach wie vor nicht in die Kirche oder zumindest nicht in die klassische Kirche. Es gibt mittlerweile so coole Pfarrerinnen bei Instagram, auch durch die Recherche habe ich die kennengelernt. Also ich lebe Glauben schon, aber auf ganz anderen Feldern als im klassischen Gotteshaus. Aber an Ostern denke ich nochmal ganz bewusst an Maria Magdalena und damit mit allen Frauen, die keinen Credit bekommen haben für das, was sie in dieser Geschichte, wenn man daran glauben möchte, ja auch geleistet haben.
Sie haben gerade schon erwähnt, es gibt coole Pfarrerinnen bei Instagram. Es gibt natürlich auch Reforminitiativen, bekanntere wie zum Beispiel Maria 2.0, die sich einsetzen für eine zukunftsfähige Kirche. Reichen Reformen oder braucht es nicht eher eine Revolution oder ist die Kirche vielleicht sogar ein Auslaufmodell? Wie denken Sie darüber?
Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich gut beantworten kann. Ich kann nur meinen Wunsch formulieren und der Wunsch wäre, dass die Kirchen sich weiter bewegen und es gibt so viele gute TheologInnen und es gibt so viele bemühte Menschen innerhalb der Kirche, auch der katholischen Kirche, die selber so sehr kämpfen für mehr Modernität und dementsprechend auch für Relevanz, weil wenn man sich die Realität anguckt, dann bedeutet das, dass nach der neuesten Studie nur noch 47% in Deutschland christlich sind, evangelisch und katholisch und so niedrig war diese Zahl noch nie. Das heißt, die müssen sich ja weiter bewegen, sonst stirbt das Modell aus. Und ich würde mir das wünschen. Ich werde auch oft gefragt, ja, soll die Kirche jetzt einfach sich abschaffen? Und ich finde nicht, weil für viele Menschen ist es ein wichtiger Ort und gibt die Kirche Halt. Und so sollte es ja eigentlich auch gelebt sein. Aber es muss halt auf jeden Fall was passieren. Es müssen mehr Menschen mitgedacht werden. Es muss anders mit queeren Menschen umgegangen werden. Es müssen Credits verteilt werden. Es müssen sich auch nochmal Schuldfragen anders gestellt werden, um irgendwann was Faires miteinander gestalten zu können.
Sie befassen sich in Ihrer Arbeit ja nicht nur mit Jahrtausende zurückliegenden, sondern vor allem auch sehr heutigen sozialen Ungerechtigkeiten. Ich hatte eingangs Ihre Dokumentation Programmierte Ungerechtigkeit erwähnt, für die Sie ja auch 2022 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert waren. Hier beschreiben Sie, wie künstliche Intelligenzen, also wie Algorithmen Menschen diskriminieren. Viele denken ja vielleicht erstmal, künstliche Intelligenz, KI, kennt doch keine Ressentiments, hat keine Agenda, benachteiligt also doch auch nicht. Wo haben Sie hier trotzdem Diskriminierung durch KI aufgedeckt, entdeckt?
Also es ist gar nicht abwegig, es ist wirklich recht einfach zu verstehen, denn KI wird am Anfang von Menschen programmiert, beziehungsweise es werden Codes geschrieben von Menschen und Menschen sind nicht neutral. Und die müssen gar nicht das Böse meinen, da sitzen jetzt nicht unbedingt nur RassistInnen oder was auch sonst für Diskriminierungsformen in so Köpfen stattfinden, das ist nicht Absicht. Kann Absicht sein, aber in den meisten Fällen sind es einfach sogenannte Biases, also Verzerrungen im Weltbild, wo man nicht ganz neutral ist. Und die werden natürlich auch mit in Codes geschrieben. Was auch zugrunde liegt in diesen Codes sind natürlich Daten, historische Daten. Und auch historische Daten sind nicht neutral, denn sie beschreiben ja eine Historie einer Welt, die auch nicht neutral ist. Also jetzt mal auf Beispiele, die das konkreter machen gehend, bedeutet das, dass zum Beispiel Frauen viel weniger Kredite bekommen von Banken. Denn der Algorithmus hat gelernt in der Vergangenheit, dass Frauen irgendwann aus dem Berufsleben aussteigen, weil sie dann Familie gründen in vielen Fällen und kein eigenes Geld mehr verdienen. Oder aber, weil Frauen statistisch gesehen weniger Geld verdienen als Männer. Demnach weniger kreditfähig sind. Also solche Sachen rechnen sich dann da rein und die Gesellschaft verändert sich. Aber wenn es einfach historische Daten sind, die zugrunde liegen, dann kommt der Algorithmus nicht immer mit. Auch da gibt es wahnsinnig gute Leute und Initiativen und Reformen dafür, aber es geht einfach zu langsam. Und nach wie vor werden Menschen, die im echten Leben marginalisiert, diskriminiert werden, auch durch Algorithmen diskriminiert. Und das sind manchmal ganz kleine Sachen, wo man nur so drüber stolpert und denkt, komisch, warum funktioniert das jetzt gerade nicht? Und manchmal sind das wirklich bedrohliche Dinge. Also ein Beispiel im Film ist bei sogenannten Gesundheitschecker-Apps. Also da kann man Symptome eingeben und dann wird einem gesagt, was zu tun ist. Und ganz lang war dieses Phänomen von Frauen haben andere Symptome beim Herzinfarkt und wir wissen das nicht, eben auch in diese Daten reingerechnet. Das heißt, wenn die Frau ihre Symptome eingegeben hat und das eigentlich ein Warnhinweis für einen Herzinfarkt ist, dann kam da erstmal, ja, legen Sie die Füße hoch, ruhen Sie sich aus. Im schlimmsten Fall, vielleicht haben Sie Ihre Periode. Aber mich hat das absolut fasziniert und auch entsetzt bei einer Technik, wo wir oftmals von so einer Neutralität ausgehen. Ich selbst bin von so einer Neutralität ausgegangen, zu merken, so einfach ist das gar nicht. Also das, was im echten Leben passiert, dass zum Beispiel weiße Rich Kids zu Elite-Unis zugelassen werden, weil es da einfach auch da eine Historie gibt und eine Verbindung und dass sich das dann niederschlägt in Auswahlverfahren, die algorithmisch bedingt sind von Elite-Unis, das war mir alles überhaupt nicht bewusst und das ist natürlich krass, weil auch das wieder Rollenbilder zementiert, wo wir eigentlich ja schon weiter sind.
Mitte März hat das EU-Parlament ja grünes Licht gegeben für den sogenannten Artificial Intelligence Act, kurz AI Act, also ein Gesetz, mit dem die EU KI, künstliche Intelligenz, regulieren möchte. Haben Sie sich mit dem Gesetz befasst? Wie viel versprechen Sie sich davon?
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger und notwendiger Schritt. Und da ist auch schon ganz viel angepackt worden. Also es geht ja auch viel um Unternehmen, wie die der Transparenz verpflichtet sind. Also dass man zumindest auch nachvollziehen kann, wie vielleicht diskriminierende Codes entstehen können. Also damit ist schon was getan und auch in Bezug auf Social Media sind da einige Einschränkungen jetzt drin, die uns gut tun als Gesellschaft. Bis das dann alles so durchgesetzt ist und vor allem auch, wie kontrollierbar das ist, das wird sich zeigen. Aber erstmal ist das ein sehr, sehr wichtiger Schritt, ja.
Also Sie haben diesen KI-kritischen Film gemacht, aber wie ist Ihre Ansicht oder welche Gedanken haben Sie, wenn KI richtig eingesetzt wird, ob sie dann vielleicht auch das Potenzial hat für gerechtere, weniger von Ressentiments geleitete Entscheidungen?
Auf jeden Fall. Also ich habe immer Hoffnung im Leben, ganz grundsätzlich, weil man immer die Chance hat, jeden Tag Dinge anders zu machen und mehr Menschen mitzudenken. Und somit ist es auch so, dass man, wenn man umprogrammiert und neue Codes schreibt, dass man wieder die Chance hat, das neutraler zu machen. Und ich sehe da große Chancen, vor allem zum Beispiel in einem Bereich wie die Medizin. Also habe ich vorhin diese Checker-Apps als negatives Beispiel gebracht. Es gibt aber natürlich wahnsinnig viele gute Beispiele dafür, dass Algorithmen auch Leben retten können, dass wir frühzeitig erkennen, wenn irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel, aber das ist nur ein Mini-Beispiel von vielen Dingen, die uns das Leben erleichtern durch Algorithmen. Also ich bin da jetzt gar nicht so, dass ich da sage, oh Gott, ist alles schlimm. Ich fand es einfach nur interessant, diese unsichtbaren Diskriminierungen aufzuzeigen. Aber ich sehe Hoffnung und ich freue mich, wenn sich mehr Menschen dem Thema annehmen und vor allem auch die NutzerInnen, weil man braucht auch so ein bisschen ein Bewusstsein, dass wenn man sich im Internet aufhält, dass immer Algorithmen wirken. Sei es jetzt die Anzeige, was da mir bei Google angezeigt wird oder welche Preise mir angezeigt werden, wenn ich shoppe. Wir sind da alle nicht frei von, wir können uns dem nicht entziehen. Und deswegen finde ich, wie in allen anderen Themen auch, so eine gewisse Awareness, ein Bewusstsein dafür einfach wichtig.
Die Autorin Edith Löhle bei NDR Kultur im Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen. War ein schönes Gespräch.
Edith Löhles Dokumentation Programmierte Ungerechtigkeit, die gibt es noch in der ZDF-Mediathek zu streamen. Und ihr erster Roman, Bible Badass, ist gerade bei Leikam erschienen. 288 Seiten, kosten als gebundene Ausgabe 24 Euro. Und das war das Gespräch hier bei NDR Kultur. Ich verabschiede mich, Alexandra Friedrich.
NDR Kultur.